Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Radio Attikant Podcast. Mein Name ist Eva.
Ich bin Nico.
Und ich bin Balázs. Wir haben ein Update zum Weihnachten in Schuhkarton-Thema aus Folge 41. Unser aufmerksamer Hörer aus Vorarlberg, der sich in der Schule eben über diese evangelikale Werbeaktion beschwert hat, der hat uns informiert, dass diese Thematik mittlerweile in der Bildungsdirektion des Bundeslandes angekommen ist und dort auch tatsächlich ernst genommen wird. Also man hat die Meldung, die er eingebracht hat, nachrecherchiert und klärt jetzt tatsächlich die Schulen auf. Also hoffen wir, dass diese Aktion in Zukunft nicht so weiter beworben werden wird und dass man sich echte Wohltätigkeitsprojekte ohne religiöse Hintergedanken aussuchen wird. Also vielen Dank unserem Hörer für sein Engagement und ich denke, das zeigt, dass man wirklich auch als Privatperson etwas bewirken kann. Und das ist eine gute Sache. Die nächste gute Sache ist ein neuer Austrittsrekord aus den evangelischen Kirchen in Österreich. Der bisher höchste Wert war ja 6.077 in einem Jahr und im Vorjahr 2024 ist das auf 6.753 erhöht worden, also um 11% gleich. Wenn die katholische Kirche das auch schafft, dann haben sie zum ersten Mal irgendwann 100.000 Austritte in einem Jahr. Also das ist wirklich ein dramatischer, sehr hoher Anstieg, nicht irgendwie nur 1-2% mehr, sondern wirklich 11% höher als der bisher höchste Wert. Das zeigt, dass die dort wirklich Feuer am Dach haben. Diese Austritte entsprechen 2,6% der ehemaligen Mitglieder, also der Mitglieder davor. Etwa jede 40. ehemals evangelische Person in Österreich hat sich allein im Vorjahr 2024 entschieden, auszutreten. Und das ist ja noch nicht alles. Der gesamte Mitgliederverlust, also das inklusive Taufdefizit gegenüber Sterbefällen, das ist wirklich im Bereich von 3% in einem Jahr. Und weniger Taufen, also sozusagen neue Mitglieder, gab es bisher nur einmal, nämlich 2020 in Covid, klarerweise. Also auch diese Zahl geht einfach gegenüber normalen Jahren stark zurück. Damit gibt es jetzt auch weniger als 250.000 evangelische Menschen in Österreich. Auch eine neue Schwelle erreicht. Ja, Kircheneintritte gab es 530 nach 619 im Jahr davor. Taufen 1793 nach 1938 davor und so weiter. Die Zahl der Beerdigungen ist auch ein bisschen zurückgegangen, aber das ist ja relativ verständlich, wenn die Anzahl der Mitglieder ja auch zurückgeht. Ja, wir werden die Homepage verlinken, auf der man das sieht. Dort ist allerdings noch eine Angabe, dass sie rund 3% der Bevölkerung wären. Das stimmt natürlich jetzt schon ziemlich lang nicht. Derzeit sind es 2,7%. Also man muss schon sehr rundern, um diese 3% noch irgendwie bewahrt zu halten.
Ja, das ist doch ein mathematisch zwar richtig gerundet, aber doch schon ein quite a stretch, würde man Englisch sagen, da über 10% einfach aufzuschlagen.
Ja, auf der Homepage im Nachrichtenbereich steht wie üblich nichts. Also an dem Tag, an dem meine Änderungsbeobachtung angeschlagen hat, da war die neueste Nachricht auf der evangelischen Homepage zur Aktion Autofasten 2025 unter dem Motto Gescheit fair unterwegs. Ja, eine gute Aktion. Aber auch seither gibt's keinen Newsbeitrag zu den Statistiken. Dafür so etwas wie eine differenzierte Bewertung des Regierungsprogramms. Also sie wollen weiterhin zu jedem gesellschaftlichen Thema ihren Senf dazugeben, überall Stellung nehmen, überall in Gremien einbringen. Sie haben ein österreichweites Netzwerk von Einrichtungen und Institutionen und theologische Fakultäten an Unis. Aber zu diesem massiven Rückgang ihrer Mitgliederzahlen äußern sie sich nicht. Aber das ist nun mal ihre Art. Das haben wir hier ja in den letzten Jahren auch immer wieder besprochen. Dass sich die Medien dafür nicht interessieren, okay, verstehe ich, ist ja eine ziemlich kleine Religionsgesellschaft, aber zum Beispiel kommuniziert die katholische Kirche auch öffentlich, dass mit so vielen Austritten sie eben finanzielle Probleme bekommen werden. Und auch das sagen die Evangelischen nicht, vielleicht über interne Kanäle oder vielleicht auch nicht mal intern. Keine Ahnung, jede Sache. Vor 10 Jahren gab es noch 205 Gemeinden laut Archiv der Homepage und heute sind es 200. PfarrerInnen, also beide Geschlechter, gab es damals insgesamt 263. Das ist auf 213 zurückgegangen, also knapp ein Fünftel in 10 Jahren. Interessanterweise ist der Rückgang bei den männlichen Pfarrern sehr stark, während die Anzahl der PfarrerInnen, also der Frauen, von 76 auf 85 also sogar absolut gestiegen ist, nicht nur ihr Anteil. Ich bin gespannt, ob es einmal eine weibliche Mehrheit geben wird oder ob sie doch vorher schon den Laden dicht machen. Aktuell sind eine Pfarramtskandidatin und drei Pfarramtskandidaten in Ausbildung. Also es geht aktuell nicht so weiter in der Ausbildung. Das würde übrigens einer Ersatzrate von 1,9% über mehrere Jahre entsprechen. Sie bräuchten aber eine durchschnittliche Ersatzrate von 2,5 jedes Jahr, wenn man davon ausgeht, dass eine Pfarrerinnenkarriere 40 Jahre herum dauert. Und das wäre eine lange Berufstätigkeit. De facto sind es aber mehr ältere Pfarrer und die stehen schon vor der Pensionierung. Das heißt, die Ersatzrate müsste in Wirklichkeit noch deutlich höher sein, um sie in den nächsten Jahren wirklich zu ersetzen. Bisschen ein Ausflug zur IGGÖ, zur Islamischen Religionsgesellschaft. Die hat laut ihrer Homepage auch etwa 200 Imame in Österreich. Und das wäre so die gleiche Größenordnung wie die PfarrerInnen in den evangelischen Kirchen. Nur, dass diese Imame, gendern unnötig, ungefähr dreimal so viele Gläubige betreuen.
Ja, die sind recht effizient, die Imame, in der Betreuung. Danke, das sind spannende Zahlen. Und wenn ihr euch fragt, wie es da im Lehrbetrieb auf den Universitäten ausschaut, also mit dem Studium, es gibt eine Statistik-Website vom Wissenschaftsministerium, die heißt unidata.gv.at. Und da kann man nachschauen, wie viele Studierende über die Zeit welches Studium belegt haben. Evangelische Fachtheologie an der größten Uni, der Universität Wien, wird für das Wintersemester 2014 mit 70 Studentinnen und Studenten ausgewiesen, Wintersemester 2024 mit 52. Also minus ein Viertel in 10 Jahren. Das Minimum war 2019 mit 34. Das heißt, es gibt gewisse Schwankungen in diesem Bereich. Und weil ich schon dort war, habe ich die katholische Fachtheologie auch nachgeschaut. Dort ist der Rückgang in 10 Jahren über 30% und kontinuierlich. Es sind aber immer noch 426 Studierende nur an der Universität Wien, die meinen, dass sie ihre Probleme am besten mit einem Studium der katholischen Theologie lösen können. Jetzt müssten wir im Vergleich natürlich, und das habe ich nicht nachgeschaut, wissen, wie viele Menschen Psychologie studieren. Das sind dann wahrscheinlich noch ein paar mehr. Das kann ich deswegen so frech sagen, weil ich selbst einmal begonnen habe, Psychologie zu studieren und nach 1,5 Semestern aufgegeben habe. Aber zurück zur katholischen Theologie. Zu den 426 der Uni Wien kommen ungefähr noch einmal so viele, die auf Graz, Innsbruck und Salzburg verteilt sind. Aber dort gehen die Zahlen auch ähnlich zurück. Das überrascht uns alle miteinander gar nicht. Was aber schon, und da würde mich eure Meinung interessieren, bemerkenswert ist, ist, dass die evangelische Kirche ja als durchaus liberaler gilt, völlig zu Recht auch natürlich. Also wenn man das auf einem Spektrum der Weltoffenheit und Aufgeklärtheit, einer Aufgeklärtheit vielleicht nicht, aber einer gleichberechtigten Einstellung der Geschlechter zum Beispiel anmisst, dann ist die evangelische Kirche doch ein wenig moderner als die katholische. Und wir haben ja jetzt gerade auch gehört, dass es viele Pfarrerinnen gibt. Und da ist die Frage schon, warum dann in großen Scharen Menschen aus der evangelischen Kirche austreten. Man würde doch meinen, die fühlen sich dort besser aufgehoben als in der katholischen Kirche, aber ist scheinbar nicht so.
Also so unverständlich ist das gar nicht, wenn man bedenkt, dass auch unter den Katholiken kaum mehr wirklich jemand daran glaubt, dass Jesus Gott ist, wird das bei den Evangelischen auch nicht viel anders sein. Und die werden sich genauso nicht religiös empfinden. Und die treten vielleicht auch sogar noch leichter aus als die Katholiken, wie man an den Zahlen sieht. Fühlen sich gar nicht so an ihre Kirche gebunden. Und deswegen verlieren sie halt noch mehr Mitglieder. Was sie aber auch nicht zu stören scheint. Denn, wie ich weiß, bekommt ja auch die evangelische Kirche eine Staatsleistung. Also sind sie vielleicht auf die Mitgliedsbeiträge gar nicht so angewiesen. Bei der minimierten Mitgliederzahl brauchen sie scheinbar auch nicht mehr so viel Geld und da reichen vielleicht die Staatsleistungen aus.
Ja, die Finanzierung sollten wir uns da vielleicht auch nochmal im Detail etwas näher anschauen. Die kennen wir wahrscheinlich gar nicht so gut. Du würdest also sagen, die Zentrifugalkraft in der evangelischen Kirche ist, weil sie schon ein bisschen weiter vom Fundamentalismus weiter außen liegend sind, vielleicht noch größer. Also die sind schon per se so liberal, dass dann der Schritt zum Austreten oder zum Nichtgläubigsein vielleicht kleiner ist. Ja.
Ja, aber nicht nur das, sondern ich glaube, dass die Bindung an die evangelische Kirche grundsätzlich loser ist als bei der katholischen.
Mhm. Ja, das kann durchaus sein.
Für mich kommt dazu dieser Minderheitenaspekt. Sprich, es sind nicht ganze Dörfer evangelisch, es schauen nicht ganze Straßenzüge, ob man eh am Sonntag im Gottesdienst war, sondern als evangelische Person ist man in Österreich sowieso immer Minderheit. Und wenn das dann halt heißt, dass man am Sonntag in der Früh 15 Kilometer bis in den nächsten Gottesdienst fahren müsste und irgendwie an eine andere Schule fahren müsste als Kind, um in den Religionsunterricht zu gehen, dann ist das halt einfach mühsam und dann geht man nicht hin. Und der soziale Druck, nicht auszutreten, ist auch nicht so stark. Und ja, natürlich, der Glaubensabfall, der natürlich auch in der katholischen Kirche stark existiert, der wird nicht durch diese sozialen, sozusagen gesellschaftlichen, also nicht religiösen Gründe und Faktoren verhindert.
Ja, Balasch, ich glaube, du hast recht, deine sehr pragmatischen Argumente, dass die Lebensumstände einerseits diese sozialen Einschränkungen und gleichzeitig die Beschwerlichkeit, dann dieser Minderheitsreligion anzugehören, mit allen Umständen den Austritt nur noch erleichtert, wenn man ohnehin schon nichts glaubt und nichts zahlen will. Also ja, hat echt was für sich.
Wobei, also in den USA werden die Evangelikalen, die Freikirchen sogar als Unterart von Protestantismus oder evangelisch angesehen. Also sie haben eine ähnliche Theologie mit starkem Bibelbezug. Die schaffen es irgendwie schon, dass die Leute jede Woche in den Gottesdienst gehen. Die haben halt auch Popmusik in den Gottesdiensten und sie haben Kinderbetreuung und so weiter. Aber natürlich steigen dort auch Leute aus. Nur dort ist der Grad der Integration halt so stark, dass es viel schwerer auszusteigen ist. Und das ist natürlich auch ein Phänomen von eigentlich Wien und größeren Städten. Ja, vielleicht wechseln kerngläubige, nicht-liberale, evangelische auch tatsächlich in so eine etwas strengere Freikirche, weil sie hat meinen, ja, das sollten wir erst nehmen, was in der Bibel steht. Und wenn dort drinnen steht, dass eine Frau nicht in der Kirche reden darf, dann ist die evangelische, offizielle evangelische Kirche halt die falsche. Wenn dort drinnen steht, dass Homosexuelle zu steinigen sind, dann geht man halt zu dem Prediger, der das auch sich traut zu sagen. Das ist eine kleine Minderheit.
Genau.
Aber die findet das, was sie braucht. Und zwar nicht in dieser liberalen, modernen evangelischen Kirche.
Ja, genau so schaut's aus.
Eine etwas andere Religionsgesellschaft, nämlich die atheistische Religionsgesellschaft, ist jetzt anscheinend am Gerichtsweg in Österreich vollständig gescheitert. Also die letzte Stufe, die sie noch nehmen wollten und konnten, war der Verwaltungsgerichtshof. Und der hat ihre Beschwerde Ende Januar 2025 abgewiesen. Die Gesellschaft hat ja 2019 beim Kultusamt die Eintragung beantragt. Der Wunsch wurde dort nach 10 Monaten abgewiesen. Darüber haben wir berichtet. Die ALG ging zum Verwaltungsgerichtshof Wien, bekam dort 2022 eine Abweisung. Und nun hat nach einem mehr als 5 Jahre dauernden Vorgang der Verwaltungsgerichtshof der Republik eben diese Revision, die schon 2023 eingebracht wurde, auch abgewiesen. Darüber haben wir mit 2 Präsidiumsmitgliedern der ARG gesprochen, die auch den Podcast der ARG zusammen bestreiten. Und bald gibt's dort auch ein Crossover zwischen Radio Attikan Podcast und ARG Podcast. So, ich sitze jetzt mit Martin und Nico aus dem Präsidium der Atheistischen Religionsgesellschaft hier in diesem schönen Crossover zwischen ARG-Podcast und Radio Attikan-Podcast. Und mich würde interessieren, was jetzt mit eurem Eintragungsverfahren passiert ist. Wir haben ja gehört, dass ihr da jetzt vor dem Verwaltungsgerichtshof eben auch eine Abfuhr bekommen habt.
Ja, also kurz zusammengefasst muss man jetzt leider sagen, damit ist das Eintragungsverfahren in Österreich soweit gelaufen. Das war das Höchstgericht und das Höchstgericht hat gesagt, wir schauen uns das nicht näher an, wir machen das Verfahren nicht wieder auf.
Mhm. Genau.
Das ist aus meiner Sicht nicht unproblematisch, aber es ist zu akzeptieren.
Ja, vielleicht zur Orientierung, also das Verfahren war ja das erste Mal abgeschlossen durch das Kultusamt, das hat unseren Antrag abgelehnt. Wir haben dann Beschwerde eingelegt vom Verwaltungsgericht Wien. Das Verwaltungsgericht hat das dann behandelt in einer Sitzung, die ein bisschen fragwürdig war, aber hat diese Ablehnung bestätigt. Und dagegen haben wir dann eben noch einmal, sind wir noch einen zur nächsten Instanz gegangen, die ging zum Verwaltungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof hat mehr oder minder gesagt, diese Entscheidung vom Verwaltungsgericht, die passt, da gibt es nichts mehr einzuwenden. So kann man das so, wenn man aus juristischer Laiensicht würde das so zusammenfassen.
Ich müsste dazu noch ergänzen, dass wir dazwischen noch beim Verfassungsgerichtshof waren. Wir haben gesagt, diese Auslegung, die da passiert ist, was als Religion anerkennungsfähig ist und was nicht als Religion anerkennungsfähig ist, dass das der Religionsfreiheit widerspricht. Und leider hat der Verfassungsgerichtshof so sinngemäß festgesagt, wenn die Gesetze nicht richtig ausgelegt wurden durch die Verwaltungsgerichte, dann ist das kein Fall für den Verfassungsgerichtshof, sondern ein Fall für den Verwaltungsgerichtshof und wir treten den Fall an den Verwaltungsgerichtshof ab. Das heißt, wir mussten jetzt den Verwaltungsgerichtshof überzeugen, dass einfach im Verwaltungsverfahren schlecht vorgegangen wurde und dass quasi bei einer Einhaltung der Verfahrensregeln und der Gesetze und so weiter und so fort das Verwaltungsgericht Wien zu unseren Gunsten entscheiden hätte müssen. Und dazu hat der Verwaltungsgerichtshof gemeint, es ist uns nicht gelungen, ihn zu überzeugen. Ja, was mich durchaus irritierte, ich habe dazu vor kurzem so ein bisschen eine Zusammenstellung geschrieben, was da so Dinge waren, die passiert sind. Also man kann es vielleicht einmal kurz, einfach so ein paar Beispiele, dass man einfach ein Gefühl bekommt, nachdem der Fall sich ewig gezogen hat und wir über ein Jahr auf die mündliche Verhandlung und auf das schriftliche Gutachten des nichtamtlichen Sachverständigen warten haben müssen, haben wir an einem Tag, wir haben am 2. Mai, haben wir das Gutachten des Gutachters übermittelt bekommen und gleichzeitig die Ladung zur mündlichen Verhandlung. Wir hatten 14 Tage Zeit, also ein Jahr lang wurde das Gutachten geschrieben, hat über 30 Seiten, Juristendeutsch und religionswissenschaftlich. Es war nicht sehr religionswissenschaftlich, aber es hat den Anspruch gestellt, es zu sein. Und dann haben wir 14 Tage Zeit bekommen, dazu eine Stellungnahme zu machen, wo wir einfach sagen, hätten wir da jetzt jemanden beauftragen müssen und so weiter und so fort. Das wäre sich in der Zeit niemals ausgegangen, dem auf gleicher Ebene entgegenzutreten. Und wie gesagt, an dem Tag die Ladung zur mündlichen Verhandlung, 10 Tage später, am 12. Mai. Also die 14 Tage hatten wir nicht einmal wirklich. Wir haben so schnell es ging und in Nachtschichten haben wir eine Stellungnahme zum Gerichtsgutachten geschrieben und das dann halt noch so gut es geht abgeschickt, wo unseres Erachtens einige Fehler aufgetaucht sind. Es ist unter anderem dadurch sichtbar geworden, dass eine Stellungnahme von einem Professor für Religionswissenschaft, die wir unsere Beschwerde mit angeführt haben, also wir hatten von einem Professor für Religionswissenschaft eine Expertise, eine Expertenmeinung, der gesagt hat, es gibt in unserer Religionslehre zahlreiche Parallelen zu anderen in der Religionswissenschaften als Religion anerkannten Glaubensrichtungen, Praktiken, Organisationen, Vereinigungen, wie auch immer man das nennen will, die auch keine Götter haben, beziehungsweise die Götter als einen Teil dieser Welt begreifen, die durch unser Verhalten, durch unser Handeln erst überhaupt ihren Einfluss, ihre Macht bekommen und sonst halt nicht haben. Also da war eine Stellungnahme von einem Professor für Religionswissenschaft, der sagt, ja, die ARG ist im religionswissenschaftlichen Sinn eine Religion. Und um das ging's ja eigentlich. Und das Gericht hat offenbar übersehen, vergessen, verschludert, das dem Gutachter zur Verfügung zu stellen. Also es ist nicht mit übermittelt worden.
Oh.
Und da sind wir draufgekommen, als wir das Gerichtsgutachten gelesen haben und haben das angemerkt. Am Tag der mündlichen Verhandlung war das dann so, dass das Kultusamt und der Gerichtsgutachter sich kurz vor oder um Verhandlungsbeginn herum noch in ein anderes Zimmer zurückgezogen haben, diese Stellungnahme des Religionswissenschaftlers gelesen haben. Dann ist aber die mündliche Verhandlung einfach so vor sich gegangen und am Schluss dieser mündlichen Verhandlung hat der Richter das Beweisaufnahmeverfahren geschlossen. Also noch in der offenen Frist für unsere Stellungnahme hat er das Verfahren geschlossen. Es gab eine Zeugenaussage, dass er für danach schon verabredet war mit zumindest einzelnen Leuten aus dem Kultusamt, also einer Verfahrenspartei. Es hat alles keinen sehr sauberen Eindruck gemacht. Also es war so, wie soll ich sagen, sehr einseitig von Anfang an. Der Wilfried Abfalter von der Atheistischen Religionsgesellschaft hat einen Artikel geschrieben, der im Journal for Religion, Law and State oder so, ihr müsst jetzt nachschauen, wie es genau heißt, veröffentlicht worden ist.
Ich werde es aussuchen und verlinken.
Ja, danke, das ist sehr lieb. Der Artikel wurde zwar abgedruckt in der Urteilsbegründung, im Gerichtsakt wurde er abgedruckt, aber es wurde ein falscher Autor zugeordnet. Also es wurde nicht, also jetzt, wenn ich einen Fall entscheiden muss, ob die atheistische Religionsgesellschaft als Religion anerkannt werden kann, ob es sich dabei um Religion handeln kann, dann gibt's da in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlichten, doppelblind, peer-reviewten Artikel zu der Frage, is an atheist religion in Austria Legally Possible. Und der Autor von dem Artikel ist außerdem ein Name, das ist nämlich der Vertretungsbefugte einer Partei. Und ich gebe das nicht richtig wieder, sondern als Autor den Namen des Verlags an, dann deutet das halt einfach darauf hin, dass da nicht sehr sorgfältig gearbeitet wurde.
Ja.
Mhm. Und das waren halt, also so hat sich's halt ein bisschen gehäuft. Ne?
Mhm.
Das Amtsgutachten, das Kultusamt geschrieben hat, das ist jetzt eine Ebene vorher, das war auch, ich habe es nicht glauben können, das waren so quasi 3 Seiten und eine halbe Seite davon über die ARG. Ich hätte mir ja vorgestellt, dass bei so einem Amtsgutachten irgendwie die Religionslehre mal ausgebreitet wird. Was sagt die ARG, dass ihre Religionslehre ist? Da gibt es den Paragraph so und so, in dem sie sagen, dass sie an Götter nur glauben als von Menschen erschaffene Wesen. Wie können wir das interpretieren? Wie können wir das einordnen?
Mhm.
Stattdessen waren es, glaube ich, 2, 2,5 Seiten über einen evangelischen Theologen, Detlef Pollack, und wie der die Welt sieht sozusagen. Und dann auf einer halben Seite so quasi, ja, und die ARG, die antwortet eigentlich nur im Sinne immanenter Dings drauf und gibt keine Antworten auf die Frage des Woher und Wohin des Menschen. Dann war sogar noch was Falsches drin. Also
ja. Wir
schreiben, wir Menschen sind evolutionär entstanden und wir müssen uns unsere Ethik und so weiter selbst als Menschheit, die Menschen müssen das so selbst entwickeln. Es gibt keinen Gott, wir müssen es selber entwickeln. Und dann schreibt im Dings drin, der Mensch gibt sich seine Ethik selbst. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Aussagen. Das ist einfach nicht richtig wiedergegeben. Und alles das ist Teil unseres Verfahrens. Also jetzt auch Teil des rechtswirksamen, der rechtswirksamen Entscheidung, uns nicht zu akzeptieren.
Vielleicht, wenn man es zusammenfassen kann, also wir hatten eben das Amtsgutachten, das sehr kurz war, habe ich gerade gewusst, dass das nur 3 Seiten war. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen. Und dann hatten wir eben das Gutachten vom Verwaltungsgericht, wo eigentlich die Annahme war, und das wurde so irgendwie zumindest mündlich zugesagt, und das steht auch in einem Protokoll drin, dass das Gutachten, das vom Verwaltungsgericht beauftragt wird, sollte das Amtsgutachten bewerten, mehr oder weniger.
Das haben wir auch beantragt in der Beschwerde, im Beschwerdeantrag.
Genau. Und tatsächlich, der Richter hat zur Kenntnis genommen, dass wir diesen Antrag gestellt haben und hat dann genannt, diesen Gutachter, so und so. Ich glaube, der ist in der Veröffentlichung anonymisiert, also wollen wir jetzt keinen Namen nennen. Und was dann im Gutachten drin war, das vom Gericht beauftragt worden ist, hatte nichts mehr mit dem Amtsgutachten zu tun. Also es gab da keinen Bezug mehr drauf, es war ein völlig eigenständiges Gutachten. Und ja, im Wesentlichen war die Aussage, glaube ich, wenn ich es so jetzt so ganz vereinfacht zusammenfassen darf, wir sind keine Religionsgesellschaft, weil wir unseren Transzendenzbezug, den wir als Transzendenzbezug sehen, nicht über die, dass der irgendwie nicht über die natürliche Welt hinausgeht.
Mhm. Er entspricht kurz gesagt nicht dem Transzendenzbezug eines Katholiken, so ungefähr.
Genau.
Also kennt man nicht, frisst man nicht.
Ja.
Ja, das ist traurig.
Ja.
Also ich weiß, es gibt innerhalb der atheistischen Szene durchaus auch Auffassungsunterschiede darüber, ob man jetzt Atheismus als Religion leben sollte oder nicht. Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen, deswegen sind auch nicht alle Atheisten bei der atheistischen Religionsgesellschaft und das ist auch in Ordnung so. Mhm. Ich finde halt, wenn ein Atheist sagt, ich möchte meinen Atheismus als Religion begreifen und religiös verstehen.
Mhm.
Ich habe keine andere Religion. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich bin sowohl Christ als auch Buddhist als auch Atheist und möchte alle 3 anerkannt haben, sondern ich sage, das ist die einzige Art und Weise, wie ich religiös sein kann, ist als Atheist. Dann finde ich, heißt Religionsfreiheit schon auch, dass der Staat sich da neutral zurückhält und sagt, okay, der eine darf als Christ religiös sein, dann darfst du natürlich auch als Atheist religiös sein. Erklär mal bitte, wie du das meinst und oder schreib bitte zumindest eine Religionslehre, dass ich nachvollziehen kann, dass du jetzt nicht zu einem heiligen Krieg gegen alle Christen aufrufst oder sowas, damit wir sicherstellen können, dass der religiöse Friede im Land gewahrt wird und durch euch nicht bedroht wird. Und wenn es passt, passt, so ungefähr. Aber dass die dann hingehen und sagen, na, also das ist nicht wirklich Religion in dem Sinn, wie das der Kirchenvater Aurelius Augustinus im 5. Jahrhundert oder der Detlef Pollack im 20. Jahrhundert, es ist mir wurscht. Wenn sie wissen wollen, was unsere Religion ist, dann sollen sie bitte unsere Theologen fragen, unter Anführungszeichen. Dann sollen sie uns fragen, wie meint ihr das, was ist euer Transzendenzbezug? Und sie sollen mir vor allem auch erklären, wenn wir sagen, ich glaube, dass das, was ich als Person, als aktiver, fühlender, wahrnehmender Mensch bin, dass das mit dem Tod endet. Dass der Tod das Ende meiner Wahrnehmung ist. Das Ende dieser Weltkonstruktion, die mich als Person ausmacht. Und dass mein Körper dann quasi physikalisch, biologisch verstoffwechselt wird von anderen Lebewesen und dass mein Geist irgendwie als Spur, da habe ich tatsächlich ein daoistisches Bild, also so wie dieser Tropfen des Bewusstseins, der ins Meer zurückkehrt. Also dass ich selber das nicht mehr wahrnehme, dass aber das, was wir heute reden, das geht da vielleicht hinaus. Vielleicht hören das 10, 20, ich weiß nicht, wie viele Leute bei euch mithören im Vatikan, aber die Leute, die das hören, die denken dann vielleicht auch drüber nach und das wird dann vielleicht irgendwo auch ein Teil von deren Welt betrachtet. Und irgendwann einmal beeinflusst es vielleicht irgendeine Entscheidung. Mhm. Und so bleibt das in der Welt. Das ist sehr, sehr unpersönlich. Aber es ist das, was von uns bleibt. Wir sind Teil des Ganzen. Das ist die Eingewobenheit in die Transzendenz.
Ja, das ist für mich nachvollziehbar. Ich sehe das halt noch nicht als Religion an. Also meine Wahrnehmung ist, dass große Teile der atheistischen Gemeinschaft in Österreich der Meinung sind, dass Atheismus gerade die Abwesenheit von Religion ist und dass diese Gedankengänge und Überlegungen einfach nicht religiös sind.
Mhm. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht theistisch, also nicht im theistischen Sinne religiös. Das stimmt. Was religiös im Allgemeinen ist und was Religion ist, das ist ja auch in der Religionswissenschaft selber nicht so einfach zu definieren. Ist sehr strittig. Also ja, also wir sind zumindest bisher immer davon ausgegangen, dass es zumindest einerseits, nehmen wir wahr, das Recht, so wie es formuliert ist in den Gesetzen, sieht eben vor, dass es Religionsgemeinschaften in Österreich gibt, aber sieht keine besonderen anderen rechtlichen Strukturen vor für Weltanschauungsgemeinschaften im Allgemeinen, sondern es ist explizit religiös genannt.
Ja. Das ist das Problem.
Genau, das ist problematisch. Wir sind ein bisschen davon ausgegangen, okay, es ist ja, vielleicht ist das ja noch keine Einschränkung an sich. Vielleicht muss man einfach den Religionsbegriff eben weiterfassen. Mhm. Und jetzt haben wir eigentlich zumindest mal recht eindeutig eine Aussage bekommen, dass das eben nicht so ist, dass der Religionsbegriff zumindest von der Stelle der Republik Österreich, die befugt ist, diese Frage zu beantworten, nämlich das Kultusamt, sieht den Religionsbegriff offenbar sehr eng.
Ja, aber vielleicht kann man ja irgendwann eine Parlamentsmehrheit überzeugen, dass die entsprechenden Gesetze von Religionsgemeinschaften auf Religionsgemeinschaften und weltanschauliche Gruppen umschreiben. Mhm. Und dann könnt ihr einfach nochmal einen Antrag stellen und dann muss das Kultusamt euch annehmen.
Genau. Interessanterweise hat uns sogar damals der Richter vom Verwaltungsgericht Wien vor der Verhandlung den Ratschlag gegeben, wir sollen das bleiben lassen und es als Weltanschauungsgemeinschaft probieren. Mhm. Hätten wir machen können. Das Problem ist derzeit, wenn man das macht, das wird das Kultusamt wahrscheinlich ablehnen, weil es sagt, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Mhm. Und dann wäre aber natürlich der Weg frei, dass man in Instanzzug wieder raufgeht zum Verfassungsgerichtshof und so weiter. Das wäre, wenn man den Rechtsweg gehen würde, wäre das wahrscheinlich möglicherweise ein Weg.
Ich finde, es wäre sehr spannend, wenn der HVÖ das probieren würde, als atheistische Weltanschauungsgemeinschaft zu sagen, wir wollen die gleichen Rechte haben. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso Religionen Rechte haben, die andere Weltanschauungsgemeinschaften nicht haben. Was die ARG angeht, also wir verstehen uns als atheistische Religionsgesellschaft. Mhm. Ich verstehe, ich weiß, wenn du sagst, viele Atheisten in Österreich verstehen nicht, was da an einem Atheismus religiös sein soll. Und Atheismus ist eben gerade die Ablehnung von Religion. Ich sehe Atheismus als die Ablehnung von Offenbarung. Ich sehe Atheismus als die Ablehnung eines höheren Willen und einer höheren Autorität und auch als eine Ablehnung einer höheren Verantwortung, also die Verantwortung auf die Ebene Gottes schieben kann. Ich sehe Atheismus als die Begründung der Verantwortung des Menschen als Teil der Menschheit. Also dieses Bottom-up-Prinzip, dieses wir sind hier, wir finden uns in einer Welt, die wir uns nur teilweise erschließen können. Wir schließen uns zusammen und bauen einen Turm von Babel sozusagen und Stockwerk für Stockwerk verstehen wir die Welt dann vielleicht ein bisschen besser, wissen jetzt zum Beispiel, dass die Erde eine Art Kugel ist, wissen ein bisschen was über Raumzeit und Raumzeitkrümmung, was auch immer das genau bedeutet, wissen, dass die Erde sich um die Sonne bewegt. Also es ist wissenschaftliche Projekt einerseits. Wir haben uns dazu durchgerungen, auch wenn es momentan gerade sehr kritisch scheint, dass wir nicht von Gottheiten eingesetzten Königen vertrauen, sondern dass wir eigentlich die Gesetzgebung in die Hände der Menschen legen und lauter solche Dinge. Das ist für mich Atheismus. Mhm. Und Religion ist für mich die Frage, wie ich mich im Dasein positioniere und wie ich das vielleicht auch mit, wie soll ich sagen, also das im Sinne einer Religionsgesellschaft, das gemeinsam mit anderen auch praktizierbar mache, wie ich mir das in mein tägliches Leben hole, dass es nicht nur ein Wissen ist, so wie ich weiß, dass, keine Ahnung, dass der Mond ungefähr 1 bis 2 Lichtsekunden von der Erde entfernt ist, sondern so, dass ich auch immer wieder mich frage, was bedeutet das für mein Leben? welches Projekt ist es wert, dass ich weiterverfolge? Welches lasse ich los? Wenn ich, wie teile ich mir meine Ressourcen ein? Wie kann ich mich zwischendurch daran erinnern, wem es wert ist, zuzuhören und so weiter und so fort? Mhm. Das ist für mich das, was so in Richtung Religion geht. Sich auch mit denselben Ideen wieder und wieder aus anderen Winkeln auseinanderzusetzen, Dinge zu feiern.
Ja. Mhm. Das heißt, der Rechtsweg mit dieser Anerkennung als Religionsgesellschaft oder zuerst mal die Eintragung, die Anerkennung wäre ja noch viel weiter weg. Nachdem das jetzt in Österreich geschlossen ist, was sind eure nächsten Schritte?
Wir werden uns jetzt dann demnächst einmal mit unserem Anwalt beraten, wie es weitergeht. Die eine Möglichkeit ist eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Mhm. Eine andere Möglichkeit ist, den Antrag neu zu stellen in einer Art und Weise, die dann vielleicht wieder Aussicht auf Erfolg haben kann. Also dazu müssen wir einfach gewisse Dinge verändern in den Statuten. Also die Statuten haben anscheinend irgendwie nicht entsprochen. Man müsste das noch einmal versuchen. Ich sage immer deppensicher machen, also so, dass sogar der Amtsgutachter das verstehen kann. Also wirklich explizit machen, das, was implizit drinnen steht, das, was man herauslesen kann, wenn man es nicht bösartig liest, sondern hermeneutisch liest, wenn man die inneren Zusammenhänge herstellen will, das, was man wissen kann, auch wenn man uns gefragt hätte, das so hineinschreiben, dass man uns gar nicht erst fragen muss, sondern dass es klar ist, inwiefern das, was wir da schreiben, tatsächlich Transzendenzbezüge sind.
Ja. Ich denke, wenn es wirklich diese ganzen Verfahrensfehler gegeben hat, die ihr geschildert habt, dann müsste das vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dann doch halbwegs aussichtsreich sein, weil ihr habt wirklich kein faires Verfahren bekommen, wenn das alles so stimmt.
Es hätte halt schon vor dem Verwaltungsgerichtshof oder vom Verfassungsgerichtshof vielleicht irgendwie was bewegen sollen.
Ja. Man muss halt dazu sagen, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, das Verfahren kann sich auch wieder über Jahre hinziehen. Also ich glaube, unser Anwalt hat schon von 5 Jahren geredet, mit dem man rechnen müsste. Und ja, es ist auch alles andere als sicher. Es wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass der EGMR diesen Fall als zu irrelevant betrachtet, dass er den gar nicht annehmen möchte.
Ja.
Auch das kommt immer wieder vor. Also auch das wäre aus meiner Sicht noch Kackmadewiesen sozusagen.
Mhm. Und um das jetzt auch mal anders zu formulieren. Wir haben jetzt da recht langes Verfahren mit immer wieder sehr ärgerlichen Rückschlägen und so durchgemacht. Wir haben jetzt auch intern überlegt, also eine der Überlegungen ist einfach, dass wir uns jetzt einmal auf die Praxis konzentrieren und die Anerkennung einmal, wie soll ich sagen, also das sind jetzt einmal einfach Optionen, dass die Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, sie kostet auch ein Geld, also so ist es ja nicht. Und nachdem wir jetzt, also wie hat es geheißen, Sie werden sich noch wundern, was möglich ist. Wir haben uns gewundert, was möglich ist. Also, dass diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiens stehen bleibt, hätte immer nicht wirklich denken können, weil einfach wirklich so viele Sachen nicht gestimmt haben. Und ob wir jetzt da wirklich noch ein weiteres Verfahren einschmeißen und noch mehr Geld einschmeißen, wir werden das auf jeden Fall beraten, aber einfach auch zu sagen, wir machen weiter, wir entwickeln uns organisatorisch und so weiter, wir entwickeln unsere Praxis weiter. Das Spannende ist ja, atheistische Religionsgesellschaft ist ja etwas, was für viele Leute als erstes einmal einen Widerspruch auslöst. Und das heißt, es ist immer noch recht unbekannt und recht neu und da gibt es noch viele Dinge auszuloten, was das alles bedeuten kann, wie man sowas leben kann. Das richtige Maß zwischen Ideen anbieten, also Meinungen auch anbieten, aber gleichzeitig nicht dogmatisch werden. Das ist ein Grat. Wenn man sagt, es soll einfach jeder machen, was er will, dann, ja das kann ja sowieso jeder. Dazu braucht er uns ja nicht. Aber ich will den Leuten auch nicht sagen, welche Zahnpasta sie verwenden sollen. Aber irgendwie, dass man so ein bisschen drüber redet, wie wir das auch bei unserem Podcast versuchen. So, was sind Dinge im Leben, über die man, wo es gut sein kann, sich einmal drüber Gedanken zu machen. Martin, du hast jetzt vor kurzem einen Beitrag geschrieben über die Musik, die du bei dem Begräbnis gerne spielen würdest, ne? Du wirfst deine Vorstellung vom Hier und Jetzt, denkst du über etwas nach, was nach deinem Tod sein könnte, was irgendwie die Art und Weise, wie man sich an dich erinnert und wie man kulturell deinen Tod und dein Leben verarbeitet. Damit beschäftigst du dich jetzt zu Lebzeiten. Das beeinflusst doch sicher irgendwie auch deine Selbstwahrnehmung. Das ist so was wir als religiöse Praxis verstehen.
Genau.
Und da wollte ich jetzt nochmal kurz einhaken. Wenn ich mir überlege, dass es mir nicht einfach egal ist, was nach meinem Tod ist, dass die Welt von mir aus verbrennen kann in dem Moment, wo ich tot bin, weil ich krieg's ja dann eh nicht mehr mit. In dem Moment bin ich eindeutig, ganz, ganz eindeutig im Bereich der Transzendenz. Und wenn dann jemand sagt, nein, die ARG ist nur im Bereich der Immanenz, dann weiß ich nicht, wie ich denjenigen nennen soll. Entweder will er es nicht verstehen oder er kann es nicht verstehen, aber in beiden Fällen sollte so jemand nicht Gutachter sein.
Mhm. Ja. Also Entschuldigung, wenn ich da noch kurz einhaken darf, also ganz konkret, was wir aktuell machen, wir werden schauen, dass wir auch jetzt in mehreren Regionen Österreichs vermehrt aktiv aktiv werden. Also wir haben jetzt eine kleine Community in Salzburg zum Beispiel, die wir langsam aufbauen. Wir sind jetzt wieder mehr in Graz aktiv, schauen, dass wir in der Steiermark regelmäßig uns treffen. Weil natürlich, ich glaube, das ist ein Problem, das generell viele Organisationen haben. Es ist das meiste auf Wien beschränkt bisher gewesen. Also und wir schauen auch, dass wir jetzt auch wirklich österreichweit uns unsere Mitglieder vermehrt aktivieren können und aus der Reserve holen.
Ja. Genau. Sagen wir, es wäre anders ausgegangen. Verwaltungsgerichtshof hätte euch beschieden, dass euch Unrecht passiert ist und hätte eben das Kultusamt angewiesen, euch einzutragen. Was könntet ihr jetzt machen? Was wäre jetzt der Unterschied?
Ja, tatsächlich wäre der Unterschied gar nicht so groß. Man muss ja ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen gewollt, so gemacht, konstruiert worden, das Bekenntnisgemeinschaftsgesetz damals, dass man eben in der ersten Stufe der Eintragung als Bekenntnisgemeinschaft hat man ja noch gar nicht so viele Rechte. Also de facto, das Einzige, was man wirklich hat, ist, dass sich die Mitglieder dann entsprechend ihr religiöses Bekenntnis auch amtlich vermerken können, in entsprechenden Formularen, bei Meldezettel zum Beispiel, kann man sich dann auch wirklich als Atheist eintragen, nicht nur als ohne Bekenntnis. Das wäre so eine Möglichkeit. Ansonsten müsste man sagen, hätten wir rein rechtlich noch nicht wirklich viel dazu gewonnen. Aber ich glaube, es wäre natürlich auch eine gewisse Prestigesache, wäre es natürlich auch gewesen, wenn wir sagen können, wir sind staatlich auch eingetragen und sozusagen anerkannt.
Mhm. Also gerade in dem Bereich spielt sich ja vieles im kulturell-symbolischen auch ab. Ja. Mhm. Es würde schon auch um das gehen. Also in weiterer Folge geht es ja um solche Dinge wie, inwieweit ist Staat verpflichtet, zum Beispiel im öffentlichen Rundfunk, die Verschiedenheit der Religionsgesellschaften auch abzubilden. Inwieweit ist sie für die nächste Stufe der Anerkennung, ist es auch notwendig, eine gewisse Zeit lang eingetragen gewesen zu sein. Mhm. Es lässt sich dann einfach nicht mehr behaupten, dass das, also das ist ja tatsächlich auch ein Reputationsschaden, den wir haben, dass manche Leute einfach sagen, das sind halt ein paar Spinner und die sind besonders lustig. Und solange der Staat das auch ablehnt, das Bekenntnis auch ablehnt, kann man dem ja jetzt auch irgendwie nicht unbedingt was entgegenhalten. Wenn man sonst immer wenigstens eingetragene Spinner.
Ja.
Tatsächlich wäre auch, wenn wir eingetragen worden wären, also das ist so eine der Überlegungen, die wir gerade auch anstellen, wenn wir eingetragen worden wären, dann könnten wir jetzt auch das machen, was wir jetzt auch vorhaben zu machen, nämlich eben unsere Präsenz in den allen neuen Bundesländern zu entwickeln, so gut es geht und auch zu vertiefen, was das bedeutet und das werden wir jetzt halt in dem Fall als nicht eingetragene Organisation machen müssen und das ist halt einfach ungerecht. Also es wäre einfach ein Stück Gerechtigkeit, wenn Atheisten auch das Recht hätten, sich als Religionsgesellschaft zu organisieren. Ich würde behaupten, so wie das Verfahren geführt wurde, so wie auch begründet wurde, ist es einfach nicht möglich, eine atheistische Überzeugung, eine atheistische Anschauung zu haben und in seiner Religiosität, in seinem religiösen Empfinden anerkannt zu werden. Also das wird dann einfach abgesprochen. Und es ist in Ordnung, Balasch, wenn du sagst, ich empfinde mich als Atheist und ich empfinde mich nicht als religiös. Das ist dein Recht und das ist deine Entscheidung, es ist anzuerkennen. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ich empfinde mich als Atheist und ich empfinde mich als religiös und mein Atheismus ist, so wie ich ihn lebe, meine Religion, dann hätte der Staat das auch anzuerkennen und nicht einen Inquisitor zu schicken, der prüft, ob das auch wirklich Religion ist, was du vertrittst.
Sehe ich auch so. Derzeit, wenn du mit deiner alten und unbelegten und unbelegbaren Geschichte zum Kultusamt gehst, dann bekommst du diese Eintragung und wenn du dann genug Leute davon überzeugt hast, dann bekommst du auch die Anerkennung. Und wenn jetzt jemand wirklich mit gut argumentierten modernen Ansichten wie ihr zweifellos das habt, also ich habe eure Unterlagen gesehen, das ist wirklich wissenschaftsorientiert, gut begründet etc. Wenn man damit zum Kultusamt geht, dann bekommt man nicht mal die Möglichkeit, mit diesen alten, unbelegten Geschichten gleichgestellt zu werden. Und ja, in einem Zeitalter, in dem die Politik eigentlich ganz gerne Wissenschaftsfeindlichkeit bekämpfen würde und evidenzbasierte Politik in den Vordergrund stellen würde, finde ich das nicht sehr gut.
Ich glaube dann, Nico, du hast das damals in deinem Artikel, den wir auf der Homepage veröffentlicht haben, am Schluss noch geschrieben. Es wäre ja durchaus in Ordnung, wenn der Staat eine religiöse Gemeinschaft darauf prüft, ob sie irgendwie verfassungsfeindliche Tendenzen hätte oder so. Mhm. Aber das findet ja nicht statt. Bei der Prüfung, die das Kultusamt macht, da werden ja wirklich irgendwelche Kriterien herangezogen, die jetzt aus theologischer Sicht relevant sind, aber wo man sich fragen müsste, wo geht das den Staat überhaupt was an? Ist das, kann der das nicht einfach? Also es ist einfach die Fragestellung, wie bewertet, nach welchen Kriterien geht der Staat vor, wie er die Regeln umsetzt, die er sich schafft und und im Religionsbereich sieht man es, das ist irgendwie sehr fragwürdig und ein bisschen rückwärtsgewandt.
Sehe ich auch so. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr meine Fragen beantwortet habt.
Danke auch.
Das war's jetzt für den Radio Vatikan Podcast und jetzt nehmen wir noch eine gemeinsame Folge, die ihr dann im ARG Podcast abspielen werdet, auf.
Ich finde es traurig, dass in Österreich Weltanschauungsgemeinschaften überhaupt keine Berücksichtigung finden. Mhm. Und von Gleichstellung braucht man überhaupt nicht reden. Das sind wir meilenweit entfernt oder sogar Lichtjahre entfernt. Vor allem auch die Begründung sehe ich nicht. Ich sehe den Grund nicht, warum eine Weltanschauungsgemeinschaft nicht genauso gestellt werden kann wie eine Religionsgemeinschaft. Mhm. Und Transzendenzbezug hin oder her. Ja, nur weil man an unsichtbare Fantasiewesen glaubt, wird diese Gemeinschaft bevorzugt. Und ja, wir sind im 21. Jahrhundert. Mhm. Das ist einfach nur mehr lächerlich, ja.
Ja, der Fehler ist halt, dass die Gesetze wirklich Religion nennen und es gibt zwar keine allgemein anerkannte Definition von Religion, aber das wissen halt die TheologInnen im Kultusamt, dass Religion zumindest was mit erfundenen Wesen zu tun hat. Und ja, das ist halt derzeit der Stand. Die Republik sagt, alte, unbelegte und unbelegbare Geschichten, die werden staatlich bevorzugt. Gut argumentierte moderne Ansichten haben aber nicht einmal die Möglichkeit, diesen gleichgestellt zu werden. Also falls jemand sich Gedanken über die Gründe von Wissenschaftsfeindlichkeit und evidenzbasierter Politik in Österreich macht, das wäre ein gutes Thema.
Es wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen für die atheistische Religionsgesellschaft, den Erwerb dieser Rechtspersönlichkeit dahingehend anzustreben, dass man sagt, man ist eine Weltanschauungsgemeinschaft und will, dass dieses Institut dieser Rechtspersönlichkeit auch auf Weltanschauungsgemeinschaften erweitert wird. Mhm. Das wäre möglicherweise aussichtsreicher gewesen, als darauf zu bestehen, selbst eine Religionsgesellschaft zu sein. Ja. Bei aller Wertschätzung für unsere Freunde und Freundinnen von der ARG, mir fällt das nach wie vor sehr schwer nachzuvollziehen, wie der Atheismus und die Religionsgesellschaft zusammenpassen, weil ein wesentlicher Marker für Religion schon dieser Glaube an das per se nicht beweisbare Übernatürliche ist. Und das ist im Atheismus einfach nicht zu finden.
Ja, dafür gibt es richtige Religionen wie legendär Spaghetti-Monster.
Genau.
Ja, und das wurde auch abgelehnt. Also ja. Nicht mal da kann man sich darauf verlassen, dass die im Kultusamt sitzen. Soviel ich weiß, sind das ja auch Theologen, mhm, und zwar christliche Theologen, die natürlich wissen, dass das Satire ist und sich nicht vorführen lassen wollen oder ihre Religionen vorführen lassen.
Ja.
Genau das macht ja das. Das fliegende Spaghetti-Monster.
Und soweit mir das erinnerlich ist, hat der Richter am Bundesverwaltungsgericht auch nahegelegt, dass es ein möglicher Pfad wäre, über die Gleichstellung der Weltanschauungsgemeinschaft zu dieser Anerkennung zu kommen. Aber so genau weiß ich es nicht, müsste ich das Urteil noch einmal lesen.
Es war am Verwaltungsgericht Wien, also bei der ersten Stufe.
Ja, dann bleibt der atheistischen Religionsgesellschaft natürlich die steuerliche Absetzbarkeit ihrer verpflichtenden Beiträge verwehrt. Aber dazu hätten sie auch erst gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft werden müssen. Das Thema hat aber die Politik vor kurzem trotzdem beschäftigt. Und zwar hat bei den Regierungsverhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP die FPÖ dieses Thema eingebracht und hat diese Steuerabsetzbarkeit der Kirchenbeiträge und aber auch der Spenden an gemeinnützige und wohltätige Vereine zur Diskussion gestellt. Die Koalitionsverhandlungen sind bekanntlich kurze Zeit später abgebrochen worden, also das kommt nicht. Und nämlich die Streichung dieser Steuerabsetzbarkeit. Aber es entstand trotzdem eine öffentliche Diskussion darüber mit, kann man so sagen, den üblichen Falschmeldungen. In den Medien war diese Debatte wieder ziemlich einseitig. Das Thema wurde als unerhörte FPÖ-Forderung eingeführt und präsentiert. Und dann durften tagelang alle möglichen Kirchensprecherinnen und Kirchensprecher, inklusive natürlich Caritas, die ja vollständig zur katholischen Kirche gehört, erklären, dass man ja nichts ändern möge, weil der Status quo für die Gesellschaft so positiv sei. Schützenhilfe oder eine kleine Unterstützung haben diese Argumente bekommen vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der gemeint hat, das sei ein Angriff auf die Kirche. Da hat er leider keine Ahnung und das ist insofern schmerzhaft, weil der Bürgermeister und Landeshauptmann einer 2-Millionen-Stadt mit konfessionsfreier Mehrheit das eigentlich wissen müsste. Die Abschaffung der steuerlichen Absetzbarkeit hätte kaum einen unmittelbaren Effekt auf die 4 Religionsgesellschaften, deren Pflichtbeiträge absetzbar sind. Die bekommen ihre Beiträge weiterhin ohne Abzug und im darauffolgenden Jahr wird den Mitgliedern etwas weniger oder etwas mehr Steuer vorgeschrieben. Und das ist es auch schon. Ob die Mitglieder deswegen austreten, ist unbekannt. Letztendlich geht es darum, die Mitgliedschaft bei einzelnen, aber nicht allen Religionsgesellschaften nachträglich zu subventionieren. Die anderen 12 anerkannten Religionsgesellschaften betrifft das gar nicht. Die sind damit gar nicht glücklich und fühlen sich diskriminiert, da nur Pflichtbeiträge steuerlich absetzbar sind. Zum Beispiel haben die Orthodoxen sich schon mehrmals darüber beschwert, dass sie sich aus Spenden finanzieren und diese nicht absetzbar sind. Jeder Religionsaustritt beendet die steuerliche Absetzung der Pflichtbeiträge. Das ist aktuell der einzige Hebel, mit dem die Menschen über die Religionspolitik abstimmen können. Sie befreien sich selbst von den Beiträgen, sie lassen durch die entfallene Steuerabsetzung mehr Mittel im Budget und ihre Kinder müssen nicht jedes Jahr vom Religionsunterricht abgemeldet werden, wenn er sie nicht interessiert. Dem Staat stehen dadurch mehr Mittel zur Verfügung. Da die Religionsgesellschaften kaum mehr als 10% ihres Budgets für soziale Zwecke ausgeben, aber eher weniger, bleiben für eben diese Zwecke mehr Mittel im Staatsbudget. In Wien ist die Verteilung so, dass ca. 2/3 der Bevölkerung 1/3 dieser Mitgliedschaft subventionieren. Und zwar für Besserverdienende stärker. Die 2/3 kommen so zusammen, dass etwas über 50% konfessionsfrei ist, über 10% muslimisch und vermutlich über 5% orthodox. Und diese haben eben nicht die Steuerabsetzbarkeit zur Verfügung. Wenn man also sozialdemokratischer Bürgermeister von Wien ist und das nicht versteht, dann ist man weder sozial noch demokratisch. Ja. Und gleichzeitig hat man nicht im Auge, dass eigentlich die Besserverdienenden mit ihren höheren Beiträgen auch eine höhere Absetzbarkeit genießen.
Ja, also vielleicht wer mit dem Gedanken spielt, bei den bald stattfindenden Wahlen in Wien die SPÖ zu wählen und Kontakt zur SPÖ hat, das gerne einmal kritisch ansprechen. Das ist wirklich unverständlich. Das wird einfach von Ludwig und wahrscheinlich von seinem Umfeld einfach nicht zu Ende gedacht. Und das ist wirklich, wirklich traurig.
Absolut.
Um das zu illustrieren, schlage ich ein Gedankenexperiment für ein geringfügig anderes Modell vor. Aber liebe Parlamentsparteien, wenn ihr zuhört, bitte das jetzt nicht umsetzen. Das ist jetzt keine gute Idee. Also nicht das als Regierungsvorlage fürs nächste Gesetz nehmen. Also sagen wir ändern das System sozial gleichmäßig so, dass die Mitglieder der katholischen, altkatholischen und evangelischen Kirchen und bei der israelitischen Kultusgemeinde einfach jedes Jahr 50 Euro vom Staat bekommen. Kann man machen. Das wären ca. 52% der Bevölkerung in Österreich und etwa 1/3 in Wien. Also das würde bedeuten, dass die Besserverdienenden nicht mehr bevorzugt werden, sondern dass halt wirklich unabhängig vom Einkommen für alle gleich viel ist. Wie zum Beispiel bei der Familienbeihilfe. Also wäre ein sozial ausgeglichenes System. In dieser Hinsicht wäre es besser als das bestehende System. Es ist relativ offensichtlich, wie sehr dieses System, wenn man einfach sagt, wenn du zu diesen Gemeinschaften gehörst, bekommst du Geld vom Staat, wie sehr das gegen jeden Gleichheitsgrundsatz, gegen die Religionsfreiheit und gegen unser Gerechtigkeitsempfinden verstößt. Nochmal, dieses System ist eigentlich besser, sozial ausgewogener als das, was wir jetzt haben.
Ja, verstanden. Das erinnert mich ein bisschen an den Klimabonus, der auch gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen hat und je nach Wohnort in verschiedener Höhe ausgezahlt wurde. Aber den gibt's aus meiner Sicht zum Glück, und da will ich nicht für die anderen sprechen, ja bald nicht mehr. Aber ja, es ist eine super Illustration, die eigentlich deutlich vor Augen führt, wie unsinnig dieser Steuervorteil ist. Mhm.
Insofern macht es vielleicht für die Kirchen sogar Sinn, dass die Besserverdienenden mehr absetzen können, weil die dann vielleicht nicht austreten, weil sie ja die Kirchensteuer sowieso absetzen können. Und die weniger verdienen, ja, da kriegen sie eh nicht so viel. Also ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, was sie da denken.
Ja, Also diese Absetzung geht ja bis 400 Euro im Jahr. Das wurde ja erst voriges Jahr.
600, ne?
Ja, stimmt. 600, ja. Das wurde erst letztes Jahr erhöht. Und das bedeutet, da muss man schon wirklich ordentlich über 50.000 Euro im Jahr verdienen. Und diese Leute haben normalerweise die Mittel, ziemlich viele Steuerabsetzungsmöglichkeiten zu duklieren. Also die gehen zum Steuerberater, zur Steuerberaterin, die finden ihre Werbungskosten und andere Absetzmöglichkeiten. Und ja, absolut sind die 600 Euro ziemlich viel Geld. Das tut dem Staat weh. Aber es sind genau die Leute, die, wenn es ihnen wichtig ist, bei der Kirche zu bleiben, über diese 600 Euro, die ja wirklich anderthalb Jahre später zurückkommen, das sollte keinen großen Unterschied machen. Tatsächlich kann man übrigens freiwillige Spenden bis zu einer viel höheren Grenze absetzen, die einkommensabhängig ist. Also da kann man, wenn man wirklich karitativ unterwegs sein will und tätig sein will, kann man auch 5.000, 10.000 absetzen, wenn man wirklich viel verdient. Aber ja, das ist halt jetzt das System so. Und wichtig ist auch zu betonen, dass die Steuerabsetzung der verpflichtenden Kirchenbeiträge und die Steuerabsetzung der freiwilligen Spenden an gemeinnützige Organisationen zwei komplett unterschiedliche Themen sind. Die werden immer wieder vermischt, gerade von so Caritas und anderen kirchlichen SprecherInnen. Die tun immer so, als wäre das ein und dasselbe Thema und sagen, ja, die wollen jetzt die Steuerabsetzung angreifen. Stellt euch vor, wie schlimm das für die ganzen wohltätigen Organisationen in Österreich wäre, auch wenn es natürlich um die Absetzung der Kirchenbeiträge geht. Aber das kann man wirklich separat machen und sollte man auch separat machen. Vielleicht ging es übrigens der FPÖ auch nicht primär um den Kirchenbeitrag, sondern um die Absetzbarkeit von Spenden an Vereine, weil ja viele Vereine genau eben diese soziale, diese kritische und damit auch rechtskritische Einstellung haben. Und diese Form der Zivilgesellschaft ist den Rechten immer schon ein Dorn im Auge gewesen. Aber ja, natürlich gibt es auch Konflikte zwischen den Positionen der römisch-katholischen Kirche und der evangelischen Kirche auf der einen Seite und der FPÖ auf der anderen Seite. Also das ist auch vorstellbar, dass sie sich auf diese Weise zusätzlich auch an den Kirchen rächen wollten. Die Motive werden wir wahrscheinlich nicht so bald erfahren. Wenn ihr euch erinnert, waren diese Kirchenprivilegien in der kurzen Regierungszeit von Sebastian Kurz auch für die ÖVP ein Thema. Da erinnern sich noch viele an diese Chats mit Gasgebern. Aber auch da ging es wohl eher darum, auf die Kirche politischen Druck auszuüben, eben im Bereich Migration, auf klassisch rechtspopulistische Weise. Allerdings in den aktuellen Koalitionsverhandlungen hat die ÖVP dieses Thema nicht aufgegriffen. Und trotzdem haben wir halt jetzt die seltsame Situation, dass die sogenannten rechten und konservativen Parteien diese Position zumindest zeitweise schon geäußert hatten und die linken und liberalen Parteien nicht. Zumindest nicht sehr laut, nicht so, dass wir es mitbekommen hätten. Also ich weiß nicht, in den Koalitionsgesprächen hätte ich nicht mitbekommen, dass von den Neos, dass von der SPÖ die Idee gekommen wäre, hey, also das mit der Steuerabsetzung der Kirchenbeiträge, das ist ja unsozial und widerspricht der Religionsfreiheit. Wie wäre es damit? Kein Wort.
Ich glaube, es war wirklich nicht auf der Agenda.
Das wären 120, 150 Millionen Euro im Jahr auch. Ja, aber bis jetzt ist das wirklich nur, und zwar wahrscheinlich auch aus den falschen Gründen, von den rechten und konservativen Parteien gekommen. Und im Gegenteil, sogar die SPÖ trat ja gleich für die Beibehaltung des Status quo ein, für diese weitere Subventionierung der Kirchenmitgliedschaft für Gutverdienende. Also die Konfessionsfreien und die vielen Angehörigen von Religionen, die keine Pflichtbeiträge einheben, die sollten sich das wirklich merken und in ihre Wahlentscheidung einfließen lassen. Und wer in der SPÖ ist, kann das ja auch intern ansprechen. Die Caritas war natürlich oft befragt worden in dieser Diskussion und hat sich auch zu Wort gemeldet. Und auch für sie gilt, sie wäre nicht direkt von der Absetzbarkeit der Spenden betroffen, zumindest nicht unmittelbar. Aber wenn die Leute diese Unterstützung dann tatsächlich reduzieren, wenn sie es nicht mehr absetzen können, dann wäre es ungefähr ab dem nächsten Jahr dann doch eine Folge. Und ja, die paar Prozent weniger, die die Mutterkirche deswegen für sie ausgeben würde, die würde nicht so ins Gewicht fallen, weil eben nur ein kleiner Anteil des Caritas-Budgets direkt von der katholischen Kirche kommt. Also das ist wahrscheinlich der Grund, warum das von den kirchlichen Einrichtungen immer so vermischt wird, dass sie so tun, dass es ein und dasselbe wäre, die Pflichtbeiträge und die freiwilligen Spenden. Ja, die konfessionsfreie Position ist, dass die Steuerabsetzbarkeit der Kirchenbeiträge weggehört und die Spendenabsetzbarkeit wichtig und gesellschaftlich nützlich ist. Als Übergangslösung könnte man auch die Religionsgesellschaften in die Liste der begünstigten Organisationen aufnehmen, zum Beispiel nur für freiwillige Spenden, weil die ja bei allen möglich sind. Aber halt nicht für Mitgliedsbeiträge, das wäre dann eine tatsächliche Gleichbehandlung von Religionsgesellschaften, sprich Religionsfreiheit.
Ja, unter diesem Aspekt müsste man aber die Liste der begünstigten Organisationen auch ausweiten können. Also dann dürfte der Zugang zu dieser Möglichkeit, wenn dieser Zugang Religion offen steht, auch müsste er sehr vielen anderen Organisationen auch offen stehen. Also da sehe ich dann den Unterschied nicht mehr zu Kultur, Sport oder sonstigen Vereinen.
Ja, wobei letztes Jahr ja der Kreis der begünstigten Vereine ziemlich ausgeweitet wurde. Also die meisten nicht kommerziellen Vereine in Österreich können jetzt die Steuerabsetzung wirklich beanspruchen. Und ja, wenn wir irgendwann dorthin kommen, dass Religionsgesellschaften auch einfach nur einfache Vereine sind für den Staat, nicht kommerzielle Organisationen, dann sollen sie ihre Spenden nehmen. Mitgliedsbeiträge sind nicht absetzbar, Spenden schon. Das ist bei jetzt wahrscheinlich vielen tausend oder zehntausend Vereinen jetzt schon so.
Ja.
Wenn es genau interessiert, wir werden die entsprechenden Teile des Einkommensteuergesetzes verlinken, damit ihr das sehen könnt, wie das genau geregelt ist. Apropos Caritas.
Apropos Caritas und apropos Sterbehilfe. In Innsbruck wurde Mitte März im Haus der Begegnung in Innsbruck ein Seminartag angesetzt zum Thema Sterbeverfügungsgesetz. Der war geplant, nur leider wurde dieser Seminartag gecancelt. Und die Hauptreferentinnen, für die war das ein Schock sozusagen, sie wussten zuerst mal gar nicht warum. Die geladenen Referentinnen waren die Innsbrucker Palliativmedizinerin Christiana Keineder und die diplomierte Krankenschwester Maria Sachsenmeier. Beide haben Erfahrungen und Expertise mit dem Thema Sterbeverfügungsgesetz und Begleitung von assistiertem Suizid. Warum plötzlich eine Absage gekommen ist? Tja, warum wohl? Caritas gehört zur Kirche. Die Kirche hat was gegen Sterbehilfe und Sterbehilfegesetz. Und somit wurde aus ideologischen Gründen die Reißleine gezogen. Auf Anfrage von TTT entschuldigte sich die Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb für die kurzfristige Absage. Das Aus für den Seminartag habe damit zu tun, dass sich unter anderem die Palliativmedizinerin eindeutig pro assistierten Suizid positioniert. Aufgrund der unterschiedlichen Positionen im Zusammenhang mit Hospiz und Palliativmedizin haben wir uns entschlossen, die Zusammenarbeit noch vor dem Start zu beenden, so Rathgeb. Ja, nicht sehr nett, aber das ist genau die übliche Taktik, die Kirche und Caritas immer wieder geht.
Ja.
Es wurde nämlich vorher, als dieser Seminartag angemeldet wurde, hat man sich die Referentenliste nicht angesehen. Und erst im Nachhinein ist man draufgekommen, dass eben die Referentinnen durchaus positiv der Sterbehilfe gegenüberstehen.
Mhm.
Darüber waren natürlich dann die beiden Sprecherinnen sehr irritiert und ein Zitat von der Palliativmedizinerin: Fakt ist, es gibt ein Sterbehilfeverfügungsgesetz. Mir wird Lobbyisieren unterstellt. Dabei geht es darum zu vermitteln, dass wir in Österreich die Möglichkeit der persönlichen Gestaltung des Lebensendes haben. Hier wäre es um eine Info für die Bevölkerung gegangen. Aber die Caritas bleibt bei ihrem Aus. Also nicht mal die Information über das Sterbehilfegesetz wird in der Caritas geduldet. Ich finde das wirklich skandalös.
Ja, kirchliche Cancel Culture.
Absolut, ja.
Ja, die haben Angst davor. Große Angst, dass hier Menschen mit einer Information konfrontiert werden, die sie für sich selbst als wünschenswert, gut oder zumindest interessant einstufen. Ja, was passiert ist klar.
Wir haben ja auch schon darüber berichtet, dass das in Altersheimen genauso passiert ist.
Ganz genau.
Dass den Leuten selbst der Zugang zur Information über diese gesetzlich mögliche, und zwar wirklich vom Verfassungsgerichtshof so ermöglichte Sterbehilfe untersagt wurde und unterbunden wurde. Also, dass die Leute nicht einmal erfahren dürfen, was ihre Rechte sind, das ist komplett unerhört. Und ja, für mich folgt daraus, die Caritas ist einfach kein verlässlicher Partner. Die Caritas ist nicht nur die Wohltätigkeitsorganisation, sondern sie ist eine ideologische Organisation, die wirklich anderen Informationen über ganz legale Dinge untersagt, nur weil sie halt der Mutterkirche und den Ansichten der Mutterkirche nicht entsprechen. Also keine Veranstaltungen zusammen mit ihnen, kein Sprecher sein bei ihren Veranstaltungen, keine Räume in ihren Häusern mieten und nutzen, keine Zusammenarbeit. Das ist die logische Entscheidung aus meiner Sicht.
Und keine Spenden.
Ja, das sowieso.
Keine Spenden für die Caritas.
Wenn wir schon beim Spenden sind, dann spendet lieber für die Konfessionsfreien. Die Kontonummer findet ihr in den Shownotes verlinkt auf der Website konfessionsfrei.at.
Ja, super.
Danke fürs Zuhören.
Ja, auch von mir danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Auch von mir einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.